In Private Equity investieren via LTIFs. Wie sinnvoll sind die Angebote von Scalable und Trade Republic? Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014, also mittlerweile seit über einem Jahrzehnt und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag, auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte. Der Newsletter, der kommt auf jeden Fall am Sonntag und da erwarten dich weitere Themen, die dich unterstützen bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie, gerade in turbulenten Zeiten. Da habe ich das Ganze am Sonntag in den letzten 12 Jahren jeweils für die Community eingeordnet und das werde ich auch in Zukunft tun, also auch beim nächsten Bärenmarkt werde ich das am Sonntag einordnen, ohne jede Panikmache und immer mit einem Blick auf die Chancen. Und wenn du sagst, ja, der Podcast, der gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung, jeden Sonntag direkt in dein E-Mail-Postfach und du bist bei diesem sonntäglichen Format noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und es geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Private Equity und dort konkret über das Thema LTIFs, über Produkte, die angeboten werden, über Scalable beispielsweise oder auch über Trade Republic. Da werden wir heute reingehen, ob diese Produkte aus meiner Sicht sinnvoll sind oder was da vielleicht auch mögliche Probleme sind bei diesen Produkten. Scalable bietet Zugang zum BlackRock Private Equity Fund und dort der Anteilsklasse C1. Trade Republic bietet Zugang zu einem Private Equity Fonds von EQT und einem Fonds von Apollo. Und da werden wir heute ein bisschen reingehen. Was steckt da eigentlich dahinter? Das Thema Private Equity, also privates Eigenkapital, das war historisch eher ein Thema für größere Anleger, für institutionelle Anleger, die eben größere Mindesttickets investieren können. Und jetzt hat sich das in den letzten Jahren ein Stück weit demokratisiert und wird vor allem auch durch Anbieter wie Scalable und Trade Republic, die viele Privatanleger haben, in die Breite getragen. Bevor wir da reingehen, vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick auf die Anlageklasse Private Equity. Private Equity, übersetzt steht es ja für privates Eigenkapital. Das Pendant wäre Public Equity, also öffentliches Eigenkapital. Das wären einfach börsennotierte Aktien, die jeder ganz bequem über den Broker kaufen kann. Beim Thema Private Equity geht es also um private Firmenbeteiligungen. Das können ganz unterschiedliche Themen sein und am Ende ist es auch ein bisschen eine Definitionsfrage. Also letztlich jede private Firma, wenn du an einer privaten GmbH beteiligt bist, ist es auch Private Equity per Definition. Manchmal bezeichnet man es vielleicht nicht so, aber am Ende alle Beteiligungen an Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind, das ist letztlich etwas, was dann in diese Produktkategorie fällt. Private Equity begann den institutionellen Aufstieg so ab Mitte der 1980er Jahre. Das hat auch mit einem Stiftungsfonds zu tun, und zwar von der Yale-Universität. David Svensson, der war ab Mitte der 80er Jahre der Investmentmanager des Stiftungsfonds der Yale-Universität und der veränderte den Anlagemix der Universität von einem 60-40-Modell, also 60 Aktien, 40 Anleihen, hin zu einem Modell mit einem höheren Anteil an privaten Anlagen, darunter auch Private Equity. Die Idee war die folgende: Wer Geld langfristig anlegen kann, wie ein Stiftungsfonds von der Yale-Universität, weil die das Kapital ja nicht morgen und übermorgen brauchen, sondern die legen das ja für Generationen an. Also wer Kapital langfristig anlegen kann, über 10 Jahre, 20 Jahre und länger, der kann doch auch mehr in illiquide Anlagen investieren, weil er das Geld ja morgen und übermorgen nicht braucht. Und für diese Bereitschaft, das Kapital auch in illiquide Anlagen zu investieren, da kann man doch dann eine Illiquiditätsprämie verdienen. Das war so die Grundüberlegung. Und dann hat Yale immer mehr in private Assets investiert, auch Private Equity. Und das Portfolio von Yale, das performte tatsächlich auch besser als das Portfolio von anderen Stiftungsfonds. Und das machte dann auch dieses Modell, dass man mehr in private Anlagen investiert, wenn man ein Anleger ist, der eben langfristig investiert. Das machte das Ganze populärer. Und wie gesagt, gestartet hat das Ganze ab Mitte der 80er Jahre. Und da hast du auch die ganzen Gründungen, also Blackstone zum Beispiel wurde gegründet 1985, KKR etwas früher gegründet 1976, also die heute großen Private Equity Gesellschaften, wobei die heute ja keine reinen Private Equity Gesellschaften mehr sind, sondern das sind letztlich alternative Asset Manager. Die haben in der Regel eben mit Private Equity gestartet und sind dann später in andere Bereiche reingegangen, weil sie gesehen haben, da gibt's auch geschäftliche Opportunitäten, weil die Unternehmen gefragt haben, beispielsweise könnt ihr auch Themen finanzieren, weil die Banken, die finanzieren uns nicht mehr in der Form. Dann sind sie auch in Private Debt zum Beispiel gegangen, hatte ich ja auch schon einen Podcast darüber gemacht, über das Thema BDC. Und Henry Kravis, einer der Mitgründer von KKR, der hat mal Folgendes gesagt, wie sie auch gesehen haben, dass das Thema privates Eigenkapital, dass das eine Chance ist. Er hat mal Folgendes gesagt, Zitat Anfang, wir haben so viele Unternehmen gesehen, die nicht besonders gut geführt wurden. Die Aufsichtsräte dachten, du bist in meinem Aufsichtsrat, ich bin in deinem und wir spielen jedes Wochenende Golf und das Leben geht seinen gewohnten Gang. Wir sind glücklich und so gab es niemanden, der das Management wirklich zur Rechenschaft zog. Zitat Ende. Das haben sie beobachtet in den 70er, 80er Jahren, dass eben aus seiner Sicht, so hat er das in Interviews öfters gesagt, dass die Unternehmen schlecht geführt waren, weil es da sehr wenig Kontrolle gab von den Eigentümern. Und da hat er gesehen, okay, das ist auch eine Chance von privatem Eigenkapital, dass man das Management stärker kontrolliert, dass man auch am Ende das Management dazu bringt, dass sie selber Mitunternehmer werden und dann sich auch an der Firma beteiligen. Auch das Thema Management Buyout ist ja auch etwas, dass du im Endeffekt dann das Management zum Eigentümer machst, dass du also mehr die Interessen wieder in die gleiche Richtung bringst und nicht, dass du ein Management hast, was sich immer weiter entkoppelt von den Interessen der Eigentümer. Und bei KKR war es eben so, dass die von 1976 bis 2004 dann das Thema Private Equity bearbeitet haben in den USA, auch in Europa. Und dann ab 2004, da sind sie dann auch in das Thema Private Debt gegangen, weil sie eben gesehen haben, also private Kredite im Endeffekt, weil sie gesehen haben, dass eben die Unternehmen gefragt haben, könnt ihr das auch machen, weil die Banken uns das Geld nicht mehr geben. Und dann ist es auch über die letzten Jahrzehnte halt ein großes Marktsegment geworden. Apollo wurde 1990 gegründet. Also du siehst, das alles ist so in den 80er, 90er Jahren gestartet, dass sich das Ganze institutionalisiert hat. Und wenn du dir dort Interviews anhörst von den Unternehmen, von den Unternehmern, die das eben begleitet haben, die die Chance gesehen haben, wie Henry Kravis beispielsweise, dann siehst du, dass am Anfang natürlich die auch überhaupt nicht wussten, dass das eine Anlageklasse in dem Sinne wird oder wie sich das entwickeln wird. Die haben einfach eine geschäftliche Opportunität gesehen, haben dann das bearbeitet und dann ist es halt wahnsinnig groß geworden über die folgenden Jahrzehnte. Aber was du typischerweise halt siehst am Beginn von einer Professionalisierung, am Beginn von einer Institutionalisierung, ist eben, dass es oft eher wilder Westen ist. Wilder Westen heißt natürlich auch, dass es große Chancen auch bietet für Unternehmer, weil die Dinge noch drunter und drüber gehen. Die Dinge sind ineffizienter. Keiner weiß so genau, was ist es eigentlich, wie läuft es eigentlich. Also da gibt es dann noch mehr Ineffizienzen. Und das war also dann so in den 80er Jahren, 90er Jahren das Thema. Und auch die Anzahl an Private Equity Fonds, das hat sich ja völlig verändert, weil diese Anzahl natürlich explodiert ist über die folgenden Jahrzehnte. Also ganz am Anfang gibt es vor allem natürlich die Ineffizienzen, weil es erstmal noch wilder Westen ist. Und heute machen private Anlagen wie Private Equity, die machen einen wesentlichen Anteil in den Portfolios vieler institutioneller Anleger aus. Auch weil man halt gesehen hat, okay, in den letzten Jahrzehnten, da hat diese Anlageklasse insgesamt eben ganz interessante Renditen verdient. Und natürlich auch, wenn man noch das Risiko in Anführungszeichen dort mit berücksichtigt und dann sagt, die Volatilität, dann ist die dort natürlich viel niedriger. Weil es gibt ja dort keine sichtbare Volatilität auf Tagesebene wie bei Aktien. Es gibt halt dort eine Net Asset Value. Es gibt dort eine Bewertung vom Management im Endeffekt, wo die halt sagen, zum Beispiel quartalsweise oder monatlich, was eben das Portfolio wert ist. Und das ist wesentlich ruhiger. Also die Performance der Vergangenheit mit der geringen Volatilität, mit einigen Anlegern, die das eben vor allem nach vorne getrieben haben, wie zum Beispiel der Stiftungsfonds von der Yale-Universität. Die haben halt am Ende dann diese Anlageklasse weiter nach vorne geschoben, die Institutionalisierung vorangetrieben mit den Unternehmern, die eben diese Firmen aufgebaut haben, wie KKR, Apollo, Blackstone und so weiter. Und heute ist also das Thema der privaten Anlagen, vor allem bei institutionellen Anlegern, auch bei sehr vermögenden Familien, da spielt es oft eine Rolle im Portfolio. Beispielsweise Global Family Office Report, der UBS jetzt aktuell, da ist es so, dass da die befragten Family Offices, dass dort dann der Private Equity Anteil bei 17% liegt. Also oft liegt der Anteil irgendwo im Bereich von 10% oder ein bisschen mehr, was dann eben im Durchschnitt institutionelle Anleger auch in diesem Segment investiert haben. Das wird auch teilweise unterschiedlich definiert. Also Private Equity, dann kann man daneben noch Infrastruktur nehmen, wobei Infrastruktur im Endeffekt auch Private Equity ist, weil es halt nicht gelistete Anlagen sind. Private Debt, Private Credit zählt auch noch zu diesen privaten Anlagen. Aber Private Equity, da geht es ja heute darum, weil das sind auch die Produkte, die wir besprechen oder vor allem jetzt von Scalable, was sie vermarkten, von BlackRock das Produkt, da gehen wir vor allem rein. Das ist immer auch ein bisschen die Frage, wie man es definiert. Auf jeden Fall ist dieses Marktsegment viel größer geworden, hat sich in den letzten Jahren institutionalisiert. Und jetzt in den letzten Jahren, da sehen wir eine Art Demokratisierung von Private Equity. Das wird auch vorangetrieben durch BlackRock, weil dort Larry Fink sich auch mehrfach geäußert hat, eben, dass das jetzt Zeit wird, dass alle dort investieren. Auch wenn man den Anlagemix anschaut, dass er zum Beispiel sagt, okay, der gehört auch Private Equity mit rein, auch Private Debt gehört mit rein. Also das ist einfach ein Trend in den letzten Jahren, dass am Ende immer mehr Anleger, also auch der normale Anleger, der soll auch in diese Anlageklasse investieren können. Und deswegen gibt es da jetzt auch mehr Vehikel, die das dann am Ende ermöglichen. Dazu zählen zum Beispiel Vehikel wie ELTIF, das steht ausgeschrieben für European Long-Term Investment Fund in Europa, oder das Thema LTAFs, das steht für Long-Term Asset Funds in England. Aber die Idee ist einfach, okay, wir wollen das in die Breite tragen und dann brauchen wir natürlich auch die Vehikel, die freigegeben sind vom Regulator, dass am Ende eben auch der durchschnittliche Anleger dort investieren kann, sei es über seinen Broker oder irgendwie auch über die Altersvorsorge in den USA. Also das ist ein Thema der letzten Jahre. Und dann ist es natürlich so, dass diese Produkte, wenn die sich jetzt auch an normale Anleger, an Privatanleger, an Kleinanleger richten, dass diese Produkte bestimmte Kriterien erfüllen müssen, damit der Regulator dann sagt, dass das jeweilige Produkt jetzt auch für die breite Masse der Anleger geeignet ist. Das birgt grundsätzlich erstmal die Gefahr, dass Produkte bei der Konstruktion Aspekte jetzt auch berücksichtigen müssen, die sich negativ auf die Rendite auswirken, weil die originäre Idee der Anlageklasse oder was die Anlage eigentlich ist, das ist ja, dass wir dort in private Firmen investieren und die sind per Definition erstmal vollkommen illiquide. Wir haben dort immer die Ungewissheit, was ist das eigentlich wert? Letztlich ganz genau weiß man es erst, wenn die Firma wieder verkauft wurde. Erst dann weiß man, was war genau die Performance, also zum Verkaufszeitpunkt. Also wir haben dort bestimmte Merkmale und diese Merkmale waren akzeptabel oder sind akzeptabel für institutionelle Anleger, wenn du als Stiftungsfonds eben für Jahrzehnte das Kapital anlegst, dass die sagen, okay, wir investieren 10% davon in diese Anleger, also in diese Anlagen, wählen aber auch aus dann natürlich in welche Produkte. Das hat sich jetzt auch verändert, weil jetzt ist natürlich das Thema, dass im Endeffekt der Regulator oder die Schnittstelle der Broker dann am Ende schaut, welche Produkte können angeboten werden, die das dann auch erfüllen, also die regulatorische Seite, weil man eben sich jetzt an die breite Masse wendet. Und das ist erstmal natürlich ein Setup, was schwierig ist, weil man dort halt dann verschiedene Aspekte mit berücksichtigen will. Und das ist immer problematisch, weil am Ende kannst du die Grundaspekte einer Anlageklasse, die kannst du ja nicht wegregulieren. Also wenn halt das Geld in Immobilien investiert ist zum Beispiel, dann ist das Geld einfach illiquide. Du kannst eine Immobilie nicht innerhalb von einem Tag verkaufen. Das ist in der Regel so nicht möglich. Und wenn du aber sagst, du hast hier eine Liquidität, dann hast du so ein Grundproblem, so ein Zielkonflikt. Und das ist halt ein bisschen erstmal so ein Grundproblem, wenn man sich jetzt an die breite Masse richtet, wenn man nochmal überlegt, warum hat eigentlich Yale die Komponente mit aufgenommen, weil sie ja gesagt haben, sie wollen die Illiquiditätsprämie verdienen. Aber Yale hat ja nicht gesagt, dass sie das Geld investieren und nächste Woche, nächsten Monat oder im nächsten Jahr wieder brauchen, sondern sie wussten oder sie wissen ja, dass man das Geld dann dort langfristig investiert lassen muss und erstmal Jahrzehnte oder auf jeden Fall mal 18 Jahre in der Regel nicht mehr hinkommt. Wenn wir uns jetzt mal gemeinsam den BlackRock Private Equity Fund ansehen, der jetzt über Scalable seit letztem Jahr erwerbbar ist. Dieses Produkt wurde auch aufgelegt im Frühjahr 2025, also vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen länger. Und da gehen wir jetzt mal rein. Bei Trade Republic ist es ein bisschen anders in der Ausgestaltung von den Mindestsummen etc., aber die Grundüberlegungen sind die gleichen. Ich will in dieser Folge, damit es nicht zu lang wird, will ich jetzt, dass wir uns mal auf das Produkt von Scalable konzentrieren. Also wenn wir uns diesen Fonds ansehen, BlackRock Private Equity Fund ist der Name, dann gibt es dort erstmal unterschiedliche Anteilsklassen. Die Anteilsklasse, die jetzt bei Scalable vermarktet wird, ist die Anteilsklasse C1. Das ist die Anteilsklasse für Kleinanleger, für Privatanleger im Endeffekt. Und der Name sagt es ja schon aus. Also es geht um Private Equity, privates Eigenkapital. Also die Idee ist, Geld aufzunehmen und dann das Geld halt in private Firmen zu investieren, in die du normalerweise als Privatanleger nicht investieren könntest, weil du kannst halt nicht in Anthropic investieren, wenn die noch nicht an der Börse sind oder in OpenAI. Da kannst du nur investieren, wenn du irgendwie Zugang hast zu Finanzierungsrunden. Und das macht natürlich keinen Sinn, dass dort dann Kleinanleger direkt Zugang haben, weil es halt so aufwendig wäre. Und über so ein Produkt kann man im Endeffekt dann halt sagen, okay, das Produkt hat Zugang, der Fonds hat Zugang dazu Finanzierungsrunden von privaten Gesellschaften. Und dann legen Anleger halt zusammen in ein solches Produkt und können dann zusammen sich halt an privaten Unternehmen beteiligen, die man für aussichtsreich hält, wobei das natürlich immer die Entscheidung des Managements ist und man nach vorne gerichtet auch nicht weiß, in welche Unternehmen investieren die. Das ist also nicht etwas wie, wenn du ein ETF auf den S&P 500 kaufst. Da folgt es ja den festen Regeln. Da kannst du ja nachschauen, was ist drin. Das ist dort natürlich nicht der Fall. Natürlich geben die eine Indikation, was sie aktuell im Portfolio haben, aber was sie morgen machen, übermorgen machen, in 1, 2, 3 Monaten machen, das weiß man als Anleger nicht. Also man muss vertrauen, dass sie natürlich als Management dort die richtigen Entscheidungen treffen und sich dort dann beteiligen bei den privaten Firmen, die am Ende in Summe natürlich dann auch positiv performen. Bei diesem konkreten Fonds über Scalable ist es so, dass es dort ein Mindestinvestment gibt von 10.000 Euro. Es gibt eine Sperrfrist 2 Jahre nach Auflage des Fonds bis 30.06.2027. Der Fonds wurde also 2025 aufgelegt. Die Sperrfrist sicherlich mit der Überlegung, dass halt der Fonds ja erstmal auch hier die Investments aufbauen möchte, erstmal anlaufen muss und dann erst später eine gewisse Liquidität, eine Semi-Liquidität dann bereitgestellt werden kann. Man kann monatlich neues Kapital investieren und nach der Sperrfrist, also nach dem Juni 27, gibt es die Möglichkeit, dann vierteljährlich Anteile zu veräußern. Die Rücknahmen sind pro Quartal auf 5% des Nettoinventarwerts des Fonds und auf 27,3% der liquiden Anlagen des Fonds beschränkt. Der Nettoinventarwert ist im Endeffekt der Wert der Assets des Fonds, also abzüglich der Schulden. Und dort begrenzen sie das halt, weil wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, dann ist es ja ein Private Equity Fonds. Also der Fonds investiert in private Unternehmen, die per Definition nicht so liquide sind. Da gibt es dann nur irgendwie die Möglichkeit zu verkaufen, wenn es irgendwie eine Finanzierungsrunde gibt, wo alte Anleger aussteigen können oder wenn es irgendwie einen Exit gibt über einen Börsengang oder einen Verkauf an eine andere Firma. Also da muss es irgendwie einen Transaktionszeitpunkt geben, damit die alten Anleger wieder rauskommen. Oder es muss so viel Nachfrage geben, dass eben so viele neue Leute rein wollen, dass man dann auch immer wieder darüber das dann verkaufen kann. Aber auf jeden Fall kann man es nicht so schnell liquidieren, die Anteile an privaten Firmen. Wenn man das jetzt mal mit der Börse vergleicht, wenn ein Fonds jetzt Aktien an Apple hält oder Microsoft, dann kann auch ein größerer Fonds hier wirklich auch große Volumina kurzfristig verkaufen, weil das halt hochliquide, börsennotierte Aktien sind. Der Fonds gibt an, dass dieser unter anderem in Anthropic investiert hat. Investment war im zweiten Quartal 26, also es gibt Scalable an. Dann OpenAI haben sie auch investiert im vierten Quartal 25 oder auch in die Stepstone Group haben sie investiert im zweiten Quartal 25. Also sie haben natürlich jetzt seit dem Beginn, Anfang 25, auch die ersten Investments schon gemacht. Und diese Investments, die sind ja nur möglich, wenn es irgendwelche Finanzierungsrunden gibt von diesen Gesellschaften. Also wenn Anthropic eine Finanzierungsrunde macht und eben Geld aufnimmt von institutionellen Anlegern zu einer bestimmten Bewertung, dann ist es ein Zeitpunkt, wo dann auch ein solcher Fonds eben investieren kann. Oder wenn irgendjemand anders aussteigen möchte, theoretisch. Und das war halt dort der Fall. Deswegen haben sie dort investiert, jeweils dann natürlich zu der dann gültigen Bewertung. Also wenn sie jetzt in Anthropic investiert haben im zweiten Quartal 26, dann ist es auch mehr oder weniger halt die aktuelle Bewertung logischerweise. Also nicht die Bewertung von vor 2 Jahren, 3 Jahren oder wann auch immer, sondern die aktuelle Bewertung. Genauso auch bei OpenAI halt im vierten Quartal 25 und so weiter. Der Fonds hatte bei Ausgabe im Frühjahr 25 einen Netto-Inventarwert, ein Net Asset Value von 100 Euro und ist jetzt bis auf 114 Euro gestiegen zum 31.05.26. Und dahinter stehen die Investments, die sie bereits getätigt haben und natürlich die Liquidität, die sie haben. Man kann ja auch konstant eben auch wieder investieren in diesen Fonds, also auf monatlicher Basis. Und dann gehen halt 100 Euro rein. Dann bleibt der Net Asset Value natürlich gleich. Einfach das Fondsvolumen geht halt im Endeffekt rauf. Und der Net Asset Value, der geht halt rauf. Also wenn im Endeffekt sich die Anlagen positiv entwickeln, also durch die Zinsen, die sie verdienen auf die Liquidität beispielsweise. Aber auch natürlich, wenn die Firmen wertvoller werden. Aber da sehen wir auch schon, okay, wann werden die Firmen wertvoller? Wie wird das bewertet? Das ist natürlich nicht der Markt, der das bewertet im Sinne des Börsenkurses, sondern das ist eben dann das Management, wenn es irgendwelche neuen Finanzierungsrunden gibt beispielsweise oder anhand der Unternehmensdaten, dass man sagt, okay, das Investment, was wir getätigt haben im zweiten Quartal, das ist jetzt wertvoller geworden, weil sich die Unternehmensdaten eben verbessert haben, weil man irgendwelche Multiples anwendet zu anderen Firmen. Also das ist einfach eine Unternehmensbewertung dann im Endeffekt, die immer hochgradig subjektiv natürlich ist. Aber so ergibt sich dann der Net Asset Value. Die Kosten, die liegen laut Prospekt, also die laufenden Kosten, die liegen bei 1,95%, die Managementkosten pro Jahr, zuzüglich 0,32% sonstige Kosten und einer Performance Fee von 12,5% mit einer Hurdle Rate von 5%. Also wir liegen irgendwo bei 2,x%, was an jährliche Kosten dann anfällt für dieses Produkt. Die Anlagestrategie, da möchte ich kurz den Prospekt zitieren. Wir haben es ja jetzt schon gesehen, also die investieren eben in private Unternehmen. Die Anlagestrategie, da schreiben die im Prospekt das folgende, Zitat Anfang, der Thai-Fonds wird hauptsächlich direkt und indirekt in ein diversifiziertes Portfolio aus langfristigen Private-Equity-Anlagen investieren. Der Thai-Fonds wird auch in ein Portfolio aus liquiden Anlagen, wie nachstehend definiert, investieren, um Rücknahmeanträge zu finanzieren, Kosten und Aufwendungen zu decken und das allgemeine Liquiditätsmanagement sicherzustellen. Zitat Ende. Sie geben an, dass sie als Bandbreite, weil es gibt ja die Option, dass man auch das Geld wieder rausnimmt, diese Option gibt es ja dann nach diesen 2 Jahren. Und da sagen sie, dass sie als Bandbreite, als Orientierung eben sagen, dass sie ungefähr 80% vom Nettoinventarwert wollen sie in Private Equity Anlagen investieren und 20% vom Nettoinventarwert in liquide Anlagen. Weil das müssen sie ja auch, weil sie müssen ja handlungsfähig bleiben, weil die Anleger können ja dann auch das Kapital am Ende abziehen. Also wenn du die Anteile dann veräußerst du die Anteile ja nicht am Markt. Also du verkaufst jetzt nicht die Anteile, zumindest bei Scalable hier nicht. Du verkaufst die Anteile nicht am Markt an irgendeinen anderen Anleger, dass du mir die Anteile verkaufst und damit das für den Fonds gar keine wirtschaftliche Relevanz hat im Sinne von einem Kapitalzufluss oder Abfluss, sondern man gibt die Anteile zurück. Also man gibt die Anteile zurück und dann muss der Fonds natürlich dann die Liquidität haben, das dann zu bedienen. Natürlich, wenn das zu viele sind, dann kann das beschränkt werden, weil ganz natürlich der Fonds nur eine bestimmte Liquidität haben kann, weil er ja überwiegend in Private Equity investiert und das per Definition illiquide ist. Also deswegen muss aber der Fonds eine bestimmte Liquidität haben und das ist auch dann natürlich ein gewisses Problem, weil man dort halt dann 2 Themen versucht zu erreichen. Man sagt halt, okay, ihr könnt in Private Equity investieren, ihr könnt da langfristig dabei bleiben, weil das ein Open-End-Fund. also der langfristig läuft. Und ihr könnt aber auch an das Geld dann wieder hin. Also das hatten wir auch bei offenen Immobilienfonds zum Beispiel. Es gibt ja in mehreren Anlageklassen so semi-liquide Strukturen. Das sind immer Produkte, die sich an Kleinanleger im Endeffekt richten, weil dort halt dann man sagt, okay, ihr könnt dort investieren, aber ihr könnt auch irgendwie hin an das Geld in irgendeinem bestimmten Intervall. Vielleicht gibt es irgendeine Sperrfrist oder sonst irgendwas. Aber ihr könnt grundsätzlich auch wieder an das Geld dann hin. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was sind die Schwierigkeiten des Produkts? Die Schwierigkeiten von einem solchen Produkt, wenn wir jetzt mal in die Anbieterrolle gehen, wenn wir sagen, wir sind jetzt der Fondsmanager, dann ist die Schwierigkeit vom Produkt natürlich, dass wir eine Liquidität vorhalten müssen, weil es gibt die Möglichkeit, dass die Anleger an das Geld immer wieder hinkommen, dass sie die Anteile zurückgeben und dadurch kann man ja nicht sagen, alles Geld, was jetzt reinfließt, also wir nehmen Summe X ein, die investieren wir jetzt in Unternehmen und warten 10 Jahre oder wir sagen, wir erwarten in 8 bis 10 Jahren den Exit und dann retournieren wir das Kapital wieder. So kann man das ja nicht machen, weil die Anleger können ja hin. Also brauchen wir eine Liquidität, wo die eben sagen, okay, so 20% ist so der Zielwert. Und das wird natürlich die Rendite belasten, weil die Liquidität, da können die auch nicht zaubern. Je nachdem, was die dort machen, wenn die jetzt Dollar halten, Staatsanleihen kaufen, dann können die dort keine 10% verdienen aktuell. Das geht einfach nicht. Deswegen werden die also mal, wenn die sagen, 20% Liquidität wollen sie halten, dann haben sie 20% schon mal von dem ganzen Topf, wo sie definitiv halt nur im Bereich von 4% unterwegs sein können in US-Dollar. Und das ist natürlich dann ein Thema, was die andere Seite, die 80%, noch mehr unter Druck bringt. Also die 80% müssen noch besser performen, wenn diese 20% schon mal am Ende halt nur die Hälfte oder ein Drittel von der Zielrendite bringen. Angenommen, die Zielrendite liegt bei 12%. Und du bekommst auf die 20% Liquidität nur 4%, dann hast du ja nur ein Drittel von der Zielrendite, dann sind die 80%, dann musst du ja noch mehr Rendite verdienen, dass du insgesamt dann auf die 12% kommst, plus natürlich auch die Kosten noch. Das kommt als separater Punkt noch. Also diese Semi-Liquidität ist aus meiner Sicht ein großes Problem. Die hohe Cashquote, die vorgehalten werden muss, da wird man nur eine niedrige Rendite verdienen können im einstelligen Bereich und das wird einfach dann insgesamt auf die Rendite lasten. Und es kommt halt durch das, dass man sagt, wir haben beide Welten. Wir haben Liquidität und wir haben Private Equity. Ich persönlich bin kein Fan davon, wenn man Produkte konzipiert, wo man eben weggeht von den originären Eigenschaften. Also wenn etwas illiquide ist, ist es illiquide. Dann sollten halt dort Anleger investieren, die halt langfristig dort investiert bleiben können. Wenn ich diese Liquidität drüber packe, dann bin ich immer in so einem Spannungsfeld. Das kann erstmal in ruhigen Zeiten irgendwie noch funktionieren. Das Problem wird natürlich, dass bei einer großen Krise, was wird denn dann passieren? Angenommen, wir kriegen eine große Börsenkrise, dann werden Anleger halt vermutlich überdurchschnittlich stark bei Produkten, wo sie eine Semi-Liquidität haben, die Anteile zurückgeben, weil sie das Geld haben wollen. Weil sie das Geld brauchen, weil sie zum Beispiel eben selber in einer wirtschaftlichen Notlage sind und jetzt das Geld haben wollen. Das sehen wir aktuell ja auch bei anderen Produkten. Da geht es dann eher um eine Vertrauenskrise. Also wenn du Private Debt zum Beispiel dir anschaust oder auch teilweise im Immobilienbereich, das ist eine Vertrauenskrise, eine Bewertungskrise. Aber jetzt bei diesem relativ neuen Produkt, bei der nächsten großen Krise, werden mehr Anleger am Ende die Liquidität haben wollen. Und am Ende ist halt der Großteil der Anlagen illiquide. Und wenn dann der Anbieter Rücknahmen drosseln muss, weil er am Ende das nicht alles bedienen kann oder das dann halt schrittweise nur bedienen kann, dann wird das halt noch mehr Verunsicherung auslösen. Dann wird halt diese Drosselung dazu führen, dass noch mehr Anleger ihr Geld haben wollen. Und dann hast du halt so eine Abwärtsspirale und das ist dann auch etwas, was dann Vertrauen halt kostet. Aber das kommt nicht daher, weil der Anbieter ein schlechtes Produkt auflegt, sondern weil man versucht halt zwei Ebenen zu bedienen, die kannst du nur in bestimmten Phasen halt erfüllen. Also wenn alles gut ist, wenn es positiv ist, aber in großen Krisen kommst du dort an Probleme. Also Semi-Liquidität funktioniert nur in normalen Marktphasen, nicht bei Panik. Und bei Panik hast du halt das Problem, dass dann auch die Bewertungen der privaten Firmen fallen, beziehungsweise die sind nicht so gut veräußerbar. und gleichzeitig ist dann das Bedürfnis für Liquidität oft am höchsten. Dann hast du also einen Doppelschlag. Du hast vielleicht 20% Liquidität als Anbieter. Die Anleger wollen das Geld, weil sie Angst haben. Und dann fallen aber auch die 80% in der Bewertung, beziehungsweise der Zeitpunkt zur Veräußerung wäre nicht ideal. Und dann hat man eben dieses Doppelproblem. Die besten Investments, die wären aus Sicht des Fonds im Endeffekt bei Panik möglich. Also wenn wir ganz große Panik haben, dann wäre das der beste Zeitpunkt für den Fonds, neues Kapital zu allokieren. Genau dann kann er es aber nicht, weil dann die Anleger ja das Kapital haben wollen. Vor allem dann, wenn es Kleinanleger sind. Wenn es jetzt irgendwie 2, 3 reiche Familien sind, dann verstehen die das ja. Die haben das Kapital, die können vielleicht auch noch mehr investieren in der Krise, weil sie das ja verstehen, weil sie den Mechanismus verstehen, weil sie das Geld halt wirklich nicht benötigen. Aber wenn du halt ein Produkt konzipierst, vor allem in die Richtung Kleinanleger, dann wirst du immer das haben, dass halt bei der Panik, auch wenn die Anleger gesagt haben, im Namen steckt ja auch schon langfristig drin, dass sie das eigentlich langfristig investieren wollen, dann ergibt sich schon, dass sie das Geld wollen oder brauchen, weil man nicht so viele andere Mittel hat, um das einfach auszusitzen. Das ist einer der größten Vorteile oder warum Vermögende in Krisen reicher werden. Die verlieren erstmal viel mehr, aber sie haben den Vorteil, dass sie oft das Geld halt nicht benötigen und noch aufstocken können und dann quasi zu günstigen Bewertungen aufstocken können. Also das ist halt ein Problem. Dann, wenn es am besten wäre zu kaufen, bei weiteren privaten Firmen sich zu beteiligen, wenn die Bewertungen runtergehen würden, dann wollen die Anleger mit größter Wahrscheinlichkeit halt das Geld haben. Und das ist halt sowas, was dann am Ende Gegenwind sein wird für die Rendite, wenn wir jetzt mal auf 5 oder 10 Jahre uns das Ganze anschauen. Die nächste Schwierigkeit, das sind natürlich die Gebühren. Wir haben hier deutlich höhere Gebühren gegenüber den institutionellen Anteilsklassen, weil es geht hier um die Anteilsklasse C1, Mindestzeichnung 10.000, kann man sich ja anschauen in dem Prospekt. Und es gibt ja andere Anteilsklassen, wo halt dann die Mindesttickets irgendwie bei 500.000 Euro liegen oder auch bei mehreren Millionen. Und am Ende ist es natürlich so bei einer kleineren Anteilsklasse, dass da auch dann die Gebühren höher sind, weil man sich ja an Kleinanleger richtet, auch mehr Aufwand hat und andere Themen. Und natürlich, wenn wir hier Gebühren haben, die vielleicht im Bereich von 0,8% als Größenordnung höher sind pro Jahr gegenüber den institutionellen Tranchen als grobe Größenordnung, dann klingt es jetzt nicht so viel, aber 0,8% ist natürlich langfristig enorm, wenn du es beim Zinseszinsrechner eingibst. Also wenn du 0,8% mehr Rendite verdienst, dann ist es natürlich langfristig enorm. Also wir haben die Liquiditätsseite mit den 20%, wo es schwierig wird, eben gute Renditen zu verdienen, plus diese Mechanismen bei der Panik, plus die Gebühren, die deutlich höher sind. Und das muss erstmal einfach mehr verdient werden. Und dann haben wir auch noch den Net Asset Value, der eben immer eine Subjektivität hat. Als Anleger, wenn wir jetzt das Produkt kaufen, den Auftrag einstellen, dann investieren wir, sagen wir 10.000, dann zum letzten ermittelten Net Asset Value. Und dieser Net Asset Value, der unterliegt natürlich einem hohen Maß an Subjektivität, weil die Frage ist ja, was sind die privaten Gesellschaften wert? Das weiß natürlich letztlich niemand. Man hat halt immer eine Indikation bei einer Finanzierungsrunde. Die finale Indikation hast du beim Verkauf oder wenn die Firma an die Börse geht, dann hast du eine finale Indikation. Ansonsten, also dann weißt du den Preis wirklich. Ansonsten hast du halt irgendwie, okay, die Firma hat jetzt so und so viel Euro eingenommen oder Dollar zu einer bestimmten Bewertung. Dann ist es ein Anhaltspunkt, auch wenn man da vielleicht auch nicht hätte verkaufen können. Aber man muss eben darauf vertrauen, dass das korrekt ist, dass das auch immer den richtigen, in Anführungszeichen, Wert reflektiert, dass es den konservativen Wert reflektiert. Generell gibt es aktuell eine Vertrauenskrise in die Bewertungen. Deswegen traden viele börsennotierte Vehikel, wie sie aktuell traden. Also wenn du dir börsennotierte BDCs anschaust, die Private Credits im Portfolio haben, wenn du dir REITs anschaust, die Immobilien im Portfolio haben, wenn du dir Private Equity Gesellschaften anschaust, wie die traden seit Jahresanfang, dann sind die Bewertungen, weil es eine Bewertungskrise gibt. Es gibt eine Vertrauenskrise in die Bewertungen, dass eben Marktteilnehmer sagen bei börsennotierten BDCs, Private Credit, wir glauben nicht, dass die Kredite das wert sind, was ihr sagt. Dass Marktteilnehmer sagen bei Immobilien, wir glauben nicht, dass das der wirkliche Wert ist. Und deswegen traden wir mit einem großen Discount. Bei Private Equity das Gleiche, dass man sagt, okay, man vertraut vielleicht den Bewertungen nicht. Natürlich, der Vorteil jetzt von dem Produkt ist, dass es relativ neu ist. Also die Bewertungen sind relativ frisch, weil wenn Sie sich irgendwo beteiligen, dann gibt es eine Finanzierungsrunde, dann steht es fest und über die Zeit wird es halt dann bewertet. Und ja, da ist halt die Frage, wie sich auch der Abschlag dann ansonsten halt weiterentwickelt, also wie sich das Vertrauen weiterentwickelt. Aber man hat hier auf jeden Fall eine Net Asset Value mit einer Subjektivität. Und angenommen, die Börsenbewertungen würden kollabieren, also die Börsen würden morgen einbrechen, in den nächsten Wochen dann insgesamt 30-40%, dann wirst du sehen, dass die Net Asset Values von solchen Themen, die werden viel stabiler bleiben. Die werden weniger abwerten, obwohl, ja, ist es dann der reale Wert. Wer weiß das schon? Es ist natürlich so, dass dann auch die privaten Bewertungen sinken, aber man kann das ein bisschen verdecken, weil man halt einfach nicht diesen Druck hat von der Börse, weil die Börse das nicht täglich bewertet. Das ist ja auch etwas, warum institutionelle Anleger diese Anlageklasse schätzen, weil die halt erstmal dann besser dastehen, weil man halt sagen kann, man hat eine Stabilität im Portfolio. Aber du kannst trotzdem enorme Risiken auch im Portfolio haben, wenn der Net Asset Value im Endeffekt nicht real ist. Oder wir hatten das ja jetzt in Extrembeispielen bei BDCs, die dann plötzlich über Nacht stark abgewertet haben, den Net Asset Value, weil sie plötzlich halt gesagt haben, gut, die und die Kredite, die fallen jetzt aus und deswegen werten wir plötzlich über Nacht dann diesen Net Asset Value ab. Also der Net Asset Value ist nur dann richtig oder auf den kann man sich nur dann verlassen, wenn eben das Management sehr konservativ vorgeht und auch wirklich sehr zeitnah dann immer das auch abwertet, wenn es halt Probleme gibt und nicht, wenn man sagt, man wartet immer weiter ab. Und das ist halt auch etwas, wo man vertrauen muss, beziehungsweise wo es halt eine hohe Subjektivität gibt. Wir haben noch als Schwierigkeit aus meiner Sicht, wenn wir jetzt konkret anschauen, Trade Republic mit den Produkten oder auch Scalable, wir haben auch das Thema, dass das natürlich ein sehr prozyklisches Timing ist der Produkte. Also die Offensive der Produkte in Richtung Privatanleger, die gibt es jetzt, weil aktuell natürlich ein Börsenboom ist, weil Privatanleger auch die Bereitschaft haben zu investieren, auch weil es regulatorisch natürlich möglich ist. Du siehst es aber auch bei den Rekord-IPOs. SpaceX-IPO hatte ich auch im Podcast gemacht. Warum sehen wir diese Börsengänge jetzt? Weil natürlich die Bewertungen attraktiv sind, zu denen die Unternehmen an die Börse gehen können. Also man kann sagen, dass Insider oder dass eben Unternehmen auch an die Börse gehen, weil sie die Bewertung für attraktiv erachten als abgebende Gesellschaft. Genauso aber auch solche Produkte werden lanciert, weil die Stimmung halt positiv ist, weil man die halt vermarkten kann. Wenn wir jetzt eine riesige Börsenkrise hätten, dann wäre das noch viel schwieriger, solche Produkte zu verkaufen. Und das Problem ist natürlich jetzt der Fonds wie von Scalable, den die vermarkten, von BlackRock, der kauft sich jetzt natürlich nicht zu den ganz niedrigen Bewertungen ein, im Sinne einer absoluten Bewertung, wenn du an Firmen denkst wie OpenAI. Die haben ja schon wahnsinnig hohe absolute Bewertungen. Natürlich, vielleicht bieten die Bewertungen noch viel Upside. Keine Frage, kann natürlich sein. Aber es ist auf jeden Fall so, sie kaufen sich ein zu Bewertungen, wo eben Unternehmen wie SpaceX an die Börse drängen, weil sie die Bewertung für attraktiv erachten. Und jetzt wird das Geld investiert. Das birgt schon eine Gefahr, dass man irgendwann zu der Einschätzung kommt, dass die Bewertungen vielleicht doch nicht so günstig waren. Das wird die Zeit zeigen. Aber es ist auf jeden Fall keine komplett antizyklische Zeit, weil natürlich die großen Gewinne die gemacht haben, die eben bei der privaten Seite, bei den privaten Finanzierungen schon vor längerer Zeit dabei waren, also die SpaceX vor einigen Jahren gekauft haben zum Beispiel, oder jetzt hier bei dem Produkt, die eben schon früher in OpenAI investiert waren oder Anthropic. Also das ist natürlich halt ein Risiko. Am Ende wird es die Zukunft zeigen, aber es ist auf keinen Fall jetzt ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, komplett antizyklisch und irgendwie, wenn die Bewertungen am Boden sind, dann investiert man. Also das kann man definitiv sagen, das ist nicht der Fall. Das aufgenommene Fundraising von Private Equity Fonds, da gab es einen Boom. 2021 ist auch deutlich gefallen. Es gibt aktuell eben eine Vertrauenskrise bei Private Equity. Und jetzt die Offensive, wenn wir jetzt bei Deutschland bleiben, in Richtung Privatanleger mit dieser ATIF 2.0 Struktur. Das ist natürlich auch jetzt keine ehrenamtliche Tätigkeit. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch gut, dass die Firmen damit Geld verdienen können. Aber man muss sich schon fragen, wenn es eben die Probleme gibt bei der institutionellen Seite, wenn da die Wachstumsdynamik raus ist und jetzt geht man mehr in Richtung Privatanleger, ja, da muss man sich auch die Frage stellen, will man da dann unbedingt dabei sein als Privatanleger? Das stelle ich einfach mal in den Raum, weil jetzt stottert der Motor im institutionellen Bereich und dann entdecken Asset Manager halt auch die private Anlegerseite mit der Regulatorik, die das dann ermöglicht. Da darf man als Privatanleger schon überlegen, ist es jetzt genau der Zeitpunkt, um zu sagen, jawohl, das ist die absolut große Chance. Ist also ja eine Frage, die man sich stellen kann. Es ist auf jeden Fall ein prozyklisches Timing der Produkte. Und am besten sind Investments ja immer dann, wenn das Kapital am knappesten ist im Endeffekt, also gerade bei der nächsten großen Krise. Und da wirst du halt das Thema haben bei Produkten, die semi-liquide sind, dass da Anleger halt dann das Geld haben wollen, weil sie das Geld halt letztlich einfach benötigen, vor allem wenn es Privatanleger sind. Als Fazit, aus meiner Sicht wird es nicht einfach für diese Produkte, also wie jetzt hier für dieses BlackRock-Produkt, das wird nicht einfach für Privatanleger nach Gebühren attraktive Renditen zu verdienen, wenn wir sagen, 10% und mehr nach Gebühren, das wird nicht einfach langfristig aus meiner Sicht, vor allem wegen der Liquidität, weil man halt sagt, man will hier zwei Themen verfolgen, die sich ein bisschen ausschließen. Das ist auch gegen die Grundidee. Wie gesagt, Yale, die Idee war, die Illiquiditätsprämie zu verdienen. Und jetzt sagt man, Illiquidität, ja, aber ihr habt auch Liquidität teilweise. Und da habe ich ein Spannungsfeld, was halt auf der Rendite lastet. Wir haben die höheren Gebühren, weil die Anbieter sich an Retail-Anleger richten. Die Gebühren sind höher. Und wir haben auch ein bisschen das Timing, also ob gerade jetzt halt das der allerbeste Zeitpunkt ist. Persönlich befürchte ich, dass bei der nächsten wirklich großen Krise die Produkte unter Druck kommen, weil Privatanleger halt dann das Geld haben wollen, weil sie halt sagen, die brauchen das Geld jetzt und dann, wenn die dann irgendwie das limitieren, dann ist das eine riesige Vertrauenskrise im Endeffekt. Also aus meiner Sicht ist diese Semi-Liquidität ist einfach ein Problem, was sich bei normalen Zeiten jetzt nicht so stark zeigt, außer dass es auf der Rendite lastet. Aber vor allem bei der Krise, bei der nächsten großen Krise wird sich das Ganze zeigen. Deswegen unterm Strich hoffe ich, dass die Produkte sehr positiv performen für alle Anleger, die dort investiert sind. Aber aus meiner Sicht, das ist mein bescheidenes Fazit, wird es nicht einfach werden für diese Produkte. Und auch die Angebote von Trade Republic, die haben noch ein bisschen andere Eckdaten, teilweise von den Kosten, teilweise von der Liquidität, aber die Überlegungen sind genau die gleichen. Auch da gilt für mich, es wird nicht einfach werden, langfristig dort attraktive Renditen zu verdienen. Wenn wir jetzt bei dem BlackRock-Produkt bleiben, dann ist die Rendite, die liegt bisher bei über 10% in den letzten 12 Monaten, wenn wir den Net Asset Value nehmen. Das wird nicht einfach auf 5, auf 10 Jahre aus meiner Sicht dort zweistellige Renditen nach Kosten zu verdienen. Aber ich hoffe es natürlich, dass alle, die dort investiert sind, am Ende hier große Renditen dann verdienen werden. Die Podcast-Folge möchte ich beenden mit einem Zitat. Und zwar ein Zitat von dem Mitgründer von KKR, von Henry Kravis. Der wurde mal gefragt, was er heute machen würde, wenn er nochmal jung wäre. Also was wäre sein Karriererat? Würde er heute auch einen Private Equity Fonds starten? Was wäre sein Karriererat? Und mit diesem Zitat von Henry Kravis möchte ich die heutige Podcast-Folge beenden. Ich würde heute keinen Fonds gründen. Davon gibt es schon zu viele. Jeder versucht, mit einem Fonds Geld einzusammeln. Ich würde ein Unternehmen kaufen. Es muss kein großes sein. Ich würde es als Vehikel nutzen. Ich würde den besten CEO einstellen, den ich finden kann, um das Tagesgeschäft zu leiten. Ich würde Vorsitzender werden. Wir würden das Kapital bereitstellen. Und übrigens, ich würde das gerne mit George zusammen machen und das Unternehmen schrittweise aufbauen.